Was für ein Psalm, den wir hören durften von David und in seiner Not. Als eine eigentlich ganz gute Überleitung zu dem Text, den wir heute vor uns haben in Markus 1, 40 bis 50. Aber lasst mich euch eine Frage stellen, denn was ist eine der ansteckendsten und am meisten gefürchtetesten Krankheiten der Menschheitsgeschichte? Übersetzt aus dem Griechisch-Lateinischen heißt diese Krankheit schuppig, rau oder abschälend. Bei dieser Krankheit sterben die Nerven ab und die Gefäße der Arterien und Venen verstopfen durch eine Verdickung des Blutes. Die Betroffenen verlieren meist das Gefühl von Kälte, Wärme und auch Schmerz. Sie äußert sich in unscharf abgegrenzten Flecken auf der Haut. Die Flecken selbst fühlen sich bei dem Erkrankten taub an. Ohne Behandlung verletzen sich die Patienten oft unbemerkt und infizieren sich mit Wunden an lebensgefährlichen Krankheiten, wie zum Beispiel Tetanus. Daher stammt die Vermutung, dass diese Krankheit zum Abfallen von Fingern, Zehen und Händen und Ohren führt. Doch sie fallen nicht ab, sondern sie sterben ab wegen den unbekannten Verletzungen. Klingt nicht gerade gut, oder? Und diese Krankheit war so schlimm, dass sogar die Bibel ganze 2 Kapitel beschrieb, wie man diese Krankheit erstens erkannte und zweitens, wie man mit der Person dann umging. Schlag mal auf, 3. Mose 13. 3. Mose ist ziemlich einfach zu finden, einfach an Anfang der Schrift gehen, 1., 2., 3. Mose und dann ist man da in Kapitel 13 ab Vers 1. Und da lesen wir ein paar Verse aus diesem ersten Kapitel, die uns veranschaulichen weiterhin, wie man diese Krankheit erkannte. Da heißt es in 3. Mose 13, 1, und der Herr redete zu Mose und Aaron und sprach, wenn sich bei einem Menschen an der Haut seines Fleisches ein Hautmal oder ein Ausschlag oder ein heller Fleck zeigt und es entsteht an der Haut des Fleisches ein Aussatzplage, so soll man ihn vor dem Priester Aaron und vor seinen Söhnen unter den Priestern bringen. Und wenn der Priester das Aussatzmal in der Haut seines Fleisches besieht und findet, dass die Haare im Mal weiß geworden sind und dass das Mal tiefer liegend erscheint als die Haut seines Fleisches, so ist es eine Aussatzplage. Sobald der Priester das sieht, soll er ihn für unrein erklären. Wenn aber der helle Fleck auf der Haut seines Fleisches weiß ist und nicht tiefer liegend erscheint als die übrige Haut des Fleisches und seine Haare nicht weiß geworden sind, so soll der Priester den, der die Plage hat, 7 Tage lang einschließen und am 7. Tag soll der Priester es besichtigen. Ist das Mal in seinen Augen gleich geblieben wie zuvor, hat nicht weiter gefressen in der Haut, so soll ihn der Priester nochmals 7 Tage einschließen. Was für eine Krankheit. Verse 45, 46 geht es dann weiter. Der Aussätzige, an dem die Plage ist, soll aber in zerrissenen Kleidern einhergehen und mit entblößtem Haupt. Und seine Lippen soll er verhüllen und er soll laut ausrufen, unrein, unrein. Solange die Plage an ihm ist, soll er völlig unrein bleiben, denn er ist unrein. Er soll abgesondert wohnen und außerhalb des Lagers seine Wohnung haben. Oh Mann, das war das Leben eines Aussätzigen, eines Leprakranken. Unheilbar, verloren und so glaubten viele Aussätzige ständen unter dem Fluch Gottes wegen ihrer Sünde. Und unter den 61 Unreinheiten im jüdischen Gesetz war Lepra neben dem Tod die schlimmste, an der man sich verunreinigen konnte. Aussätzige waren so verachtet beim Volk, dass sich die Gesellschaft komplett von ihnen fernhielt. Keine 2 Meter durften sie sich einander, einer anderen Person nähern und auch nicht ihrer eigenen Familie. Und wenn Wind draußen war, sogar 45 Meter. Und wenn sich jemand ihnen näherte, mussten sie ihren Mund verdecken und laut ausrufen, unrein, unrein. Abgeschottet von der Gesellschaft wartete der Aussätzige eigentlich nur noch auf seinen Tod. In den Qualen der eigenen Leiden, abgesehen von den gesellschaftlichen Schmachen und der Schande, die er trug. Und darum geht es in unserem nächsten Abschnitt hier im Markus-Evangelium in Kapitel 1, wo wir weiter betrachten und endlich zum Abschluss von unserem ersten Kapitel kommen. Und wir betrachten die Verse 40 bis 45, als Jesus einem Aussätzigen begegnete, in all seiner Macht und Stärke. Und der Titel für unsere Predigt heute Morgen ist Jesus, der Retter von aller Unreinheit mit der Frage, folgst du ihm nach? Und Gottes Wort gibt uns hier in Markus 1 vier Wahrheiten über die Macht und Autorität Jesu, damit wir nicht nur zu ihm kommen, sondern auch ganz bei ihm bleiben. Wie ich gesagt habe, befinden wir uns weiter hier in Kapitel 1, dem Tobo-Evangelium Markus. Und wir sind weiter im Anfangsdienst unseres Herrn. Im Abschnitt davor, letzten Sonntag, haben wir gesehen, wie Jesus erst die Schwiegermutter von Petrus heilte und dann auch alle anderen Kranken der Stadt. Doch als es dann am nächsten Morgen war und sich jedermann aufmachte, um Jesus zu finden, was tat Jesus dann? In Vers 38, und er spricht zu ihnen, lasst uns in die umliegenden Orte gehen, damit auch ich dort verkündige, denn dazu bin ich gekommen. Und er verkündigte in den Synagogen in ganz Galiläa und trieb die Dämonen aus. Er ging fort, als alle anderen kamen mit ihren Krankheiten und Gebrechen. Was macht Jesus? Er ging weg, um was zu tun? Erstens zu predigen und zweitens Dämonen auszutreiben. Okay, zu predigen ist uns sehr einleuchtend, klar. Das hat Jesus immer gemacht. Das war sein Herzschlag, seine Priorität. Nicht Wunderwirkung und Heilen, sondern die Kraftwirkung von Gottes Wort. Aber warum geht er in die anderen Städte, um Dämonen auszutreiben? Warum war das Austreiben von Dämonen hier wichtiger, als die Kranken zu heilen? Weil Jesus eben durch das Dämonenaustreiben zeigte und demonstrierte, dass er nicht nur dazu fähig war, die Besessenen zu retten, die unter dem Bösen, den Dämonen litten, sondern dass er auch fähig war, Menschen von der Macht der Sünde zu retten. Doch nicht er alleine, sondern immer in der Einheit der Dreieinigkeit Gottes. Denn er ist der Vater, der zieht durch das Werk des Sohnes und das Wirken des Heiligen Geistes. Und das alles gewirkt und verkündigt durch das eine lebendige Wort Gottes, was Jesus immer wieder verkündigte. Und so kommt es hier nun zu dieser Kraftwirkung Jesu mit der Begegnung mit dem Aussätzigen in unserem Text. Und das bringt uns zu unserer ersten Wahrheit über die Macht von Jesu in Vers 40, die Begegnung mit dem Evangelium als unsere erste Wahrheit, die Begegnung mit dem Evangelium. Und lass uns nur ganz kurz den Anfang lesen von Vers 40. Da heißt es, und es kommt ein Aussätziger zu ihm. Das allein ist hier eine schockierende Nachricht. Ein Leprakranker kommt zu Jesus. Er wird nicht getragen, sondern er selbst macht sich auf, schleppt sich hier zum Herrn. Doch warum war das so schockierend? Was hatten wir gerade in 3. Mose 13 gesagt? Was sollte ein Leprakranker, ein Aussätziger machen? Er sollte wegbleiben. Aussätzige waren Abgesonderte, Verachtete, fern von der Stadt, die sich nicht mal ihrer eigenen Familie nähern durften. Sie konnten niemanden wieder aus nächster Nähe begrüßen. Sie konnten zu ihrem Ehepartner nicht mehr gehen. Sie konnten nicht mehr zu ihren Kindern gehen. Sie waren komplett isoliert und verachtet. Kein Sport, nichts, gar nichts. Keine Zeit mehr mit den Freunden verbringen, keine Arbeit. Okay, nichts. Sie mussten isoliert für sich leben, fern von der Gesellschaft, als ein Befehl Gottes, was wir in 4. Mose 5,2 lesen, befiehl den Söhnen Israel, dass sie alle Aussätzigen und alle, die an einem Ausfluss leiden und alle durch eine Leiche verunreinigen, aus dem Lager hinaus schicken. Es war der Befehl an das ganze Volk. Es war der Befehl und somit würde sich auch kein Leprakranker Jesus nähern können. Warum? Erstens, sie konnten einfach nicht unbekannt bleiben, wegen ihrem Anblick. Und ich will jetzt hier keine PowerPoint rausholen, aber ihr könnt euch das vorstellen. All die Beulen, Flecken, Flechten, der Gestank der ledrigen Haut. Und auch, weil ihm befehlen wurde, wenn sich jemand ihr nähern musste, mussten sie ihren Mund verdecken und was rufen? Unrein, unrein. Sie konnten nicht unerkannt bleiben. Denn das jüdische Gesetz verbat, dass sogar jemand anders sie grüßen würde. Und zweitens war es geradezu unmöglich für einen Aussätzigen, sich einer Stadt zu nähern, weil jeder, der diesen entdecken würde, Steine hob und den Aussätzigen mit Steinen bewarf, um ihn entweder zu verscheuchen oder zweitens ganz zu töten, damit sich keiner auch nur irgendwie anstecken würde oder ihn berühren würde. Das war das Leben eines Aussätzigen. Vollkommen verdorben, abgeschottet, zusammenlebend alleine mit allen anderen Aussätzigen, wartend auf den Tod als die vermeintliche einzige Rettung von der Qual. Sagen sich die meisten vielleicht von euch, warum reden wir die ganze Zeit über Aussätzigkeit und Fleckenbeulen, stinkende Haut? Was ist das hier? Doch erkennst du die zeitlose Wahrheit für jeden durch diesen Aussätzigen? Weil die meisten Prediger und Kommentatoren sagen, dass die Aussätzigkeit die beste Illustration ist für den Zustand eines Sünders. Denn kennst du vielleicht eine noch viel schlimmere Krankheit, die noch ansteckender ist, noch unheilbarer ist? Und im Lateinischen heißt sie Peccatum und im Deutschen heißt es einfach nur Sünde. So wie Lepra befällt auch die Sünde den ganzen Körper und verdirbt den ganzen Menschen. Sie verunreinigt alles und entfremdet dich von deinen Liebsten. Jesaja 64,5, hört kurz zu, sagt es so klar. Wir sind allesamt geworden wie Unreine und alle Gerechtigkeit wie ein beflecktes Kleid. Wir sind alle verwelkt wie die Blätter und unsere Sünde trugen uns fort wie der Wiedergeborene sehen. Jeder von uns, der sich heute als Wiedergeborener sehen darf, als Christ, der gerettet wurde von Christus, kann sich doch nur wunderbar daran erinnern und nur zu gut daran erinnern, als er noch komplett verdorben war. Ist es nicht so? Manchmal sind es Christen, dass sie gar nicht mehr erinnern, wie aus welcher tiefer Schuld Christus sie errettet hat. Doch wir alle waren einst Sünder. Verloren, verdorben, abgesondert, abgeschottet. Doch was durftest du zuerst erkennen, als dann Jesus in deinem Herzen wirkte? Was war das Erste, was dir Jesus in deinem Leben klar gemacht hat, als er angefangen hatte, dich zu ihm zu ziehen? Das Erste war, wie sündig du in Wirklichkeit bist. Ist es nicht so? Das war einer der ersten Dinge, was Jesus in deinem Herzen bewirkt hat. Und vielleicht hattest du dann, als du dir das andere gesagt haben und du es mehr und mehr empfunden hast und vielleicht auch das Wort Sünde zum ersten Mal gehört hast und gesagt hast, eigentlich bin ich doch ganz gut. Vielleicht hast du am Anfang versucht, selber damit klarzukommen, mit deiner Schuld, indem du zur Gemeinde gekommen bist oder vielleicht dich hast taufen lassen und einfach ein gutes Leben gelebt hast. Einfach nur religiös. Und vielleicht konntest du das für eine Zeit auch äußerlich schaffen. Doch innerlich, geistlich gesehen, in Gottes Augen warst du immer noch vollkommen verdorben. Du warst unrein. Was war also das unveränderbare Fazit aus all diesem Tun, aus all diesem religiösen Handeln? Es war immer noch, du bist ein Sünder. Und aus dir heraus kannst du nicht rein werden. Das ist das Fazit, zu dem wir alle kommen mussten und zu dem jeder Sünder kommen muss. Und niemand kann sich von sich selbst aus reinigen. Jeremia 13, 23, auch nur eine kurze Stelle, hört zu, sagt es so deutlich, kann wohl ein Moor seine Haut verwandeln oder ein Leopard seine Flecken, dann könnt auch ihr Gutes tun, die ihr gewohnt seid, Böses zu tun. Keiner, niemand kann sich selbst verändern aus sich heraus. Niemand kann seine Sünde von sich aus ablegen. Warum? Denn der Gottlose lebt in einem Swimmingpool, indem er sich fortwährend versucht, reinzuwaschen. Doch dieser Swimmingpool ist voller Schlamm und Dreck. Und jeder versucht, rein zu werden, verunreinigt dich nur noch mehr. Und das Schlimmste ist, der Ungläubige erkennt es nicht nur, er genießt die Zeit in diesem Swimmingpool, bis Gott die Augen öffnet. Und diese gottbewirkte Erkenntnis in dem Herzen lässt dich dann erkennen, dass du nicht nur ein Sünder bist, weil du sündigst, sondern dass du ein Sünder von Natur bist. Vollkommen verdorben. Alle deine Gedanken, deine Gefühle, Motive, all deine Handlungen waren sündig. Und du konntest aus dir heraus nichts ändern. Das Schöne ist, dass Jesus und Gottes Wort da nicht stehen bleibt, sondern er wirkt weiter in unserem Herzen. Sondern was folgt dann in all seiner Gnade, Liebe und Barmherzigkeit, wenn Gott an deinem und meinem Herzen wirkt und wirkte? Du erkanntest, dass du es alleine nicht schaffst, nicht schaffen kannst und auch nicht schaffen musst, richtig? Sondern, dass du einen Retter brauchst. Jemand, der dich erlösen muss aus diesem elenden Zustand. Und das alleine aus Gnade, nicht aus dir, mit dem Ruf deines Herzens zu Jesus, Herr, rette mich, denn ich bin unrein. Und dann die Antwort des Herrn aus Matthäus 5,4, glückselig sind die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Dies ist die Zusage unseres Herrn, dass er sich um dich kümmert. Und dann als das eine perfekte und heilige Opferlamm ausruft, sei gerettet. Ich habe dir alle Schuld vergeben. Du bist mein. Die Frage ist hier also, wo stehst du in deinem Leben? Wie sieht es in deinem Herzen aus? Der Zustand des Aussätzigen hier vor Jesus zeigt den Zustand von jedem Menschen vor seiner Bekehrung. Jedem Menschen. Und auch von unserer verdorbenen Gesellschaft. Denn die verdorbene Gesellschaft, die gefallene Welt heutzutage suhlt sich geradezu in ihrer Unzucht und Unmoral und rühmt sich mit voller Stolz, mit vollem Stolz gegen den Schöpfer Gott und gegen sein heiliges Wort. Und damit braucht jeder verlorene Mensch nichts anderes mehr als Gottes Wort, was wirksam ist und lebendig ist. Und Jesus Christus als den alleinigen Erlöser, der uns retten kann von aller Unreinheit und Ungerechtigkeit und Sünde. Von innen nach außen. Und dieser frohen Botschaft folgte nun in unserem Abschnitt dieser Aussätzige. Entweder hörte er Jesus von weit her, als er auf den Straßen wanderte oder von den Synagogen, den Marktflächen. Er hörte bestimmt, dass auch Jesus reinigen und heilen konnte. Also schöpfte er Hoffnung und machte sich auf, zu Jesus zu kommen. In Lukas, unserer ein Parallelstelle zu Markus 1, 40 bis 45, heißt es, und Lukas ist ja Arzt, sagt er, dass dieser Mann voll Aussatz war, was impliziert, dass seine Krankheit schon so vorangeschritten war, dass er komplett von Aussatz bedeckt war. Doch dieser Mensch hing sich an die eine Hoffnung fest und machte sich auf in dem Bewusstsein, dass alles passieren konnte, vielleicht sogar sein letzter Moment, vielleicht sogar sein Tod. Und so kam es zu dieser Begegnung mit dem Evangelium hier in Vers 40. Und dann sagt dieser Aussätzige, er bittet ihn und kniet nieder und spricht zu Jesus, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Könnt ihr vielleicht jetzt ein bisschen mehr diese Not und Verzweiflung von diesem Aussätzigen spüren? In seinem todkranken Zustand kam er zum Retter der Welt, seiner letzten Hoffnung. Bittend und kniend ruft er von ganzem Herzen, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Und das muss doch die Verzweiflung von jedem sein, der zu Jesus kommt. Die Verzweiflung über den verlorenen, sündigen Zustand. Und diese Begegnung ist so ein gutes Beispiel für uns. Denn es zeigt uns 5 Aufforderungen, wie wir uns dem Herrn nähern sollten. Und die erste Aufforderung ist die Zuversicht des Aussätzigen. Die Zuversicht. Er fürchtete sich nicht. Vor jedem anderen hätte er gesteinigt werden können, doch seine Not trieb ihn zu Jesus. In voller Zuversicht seiner Barmherzigkeit. Und es trieb ihn vorbei an den Gefahren. Denn er musste irgendwie in die Stadt kommen, irgendwie zu Jesus, an den Massen vorbei, die sich versammelt haben, um gereinigt und geheilt zu werden. Das war die antreibende Zuversicht, die auch jeden von uns antreiben muss, zum Jesus zu kommen, die unsere Verkündigung sein muss, wenn wir Sünder aufrufen zur Buße. Die zweite Aufforderung ist die Not des Aussätzigen. Der Aussätzige bittet hier den Herrn. Das Wort bitten spricht von einer Not, wenn jemand am Ertrinken ist. Es ist nicht nur so, Hilfe, sondern es ist das Schreien nach Rettung. Es war also die Not im direkten Angesicht des Todes. Es ging ihm nicht nur um ein bisschen Kleingeld, eine Tüte voll Lebensmittel von Lidl, sondern es ging um Leben und Tod. Heile mein Leben oder ich sterbe. Das ist die Not, um die es geht in diesem Leben, um ewige Seelen. Die Frage ist, ob wir das immer wieder vor Augen haben. Die dritte Aufforderung ist die Ehrfurcht des Aussätzigen. Schaut hier, nein, das heißt, er bittete und kniete nieder. Aber dieses Knien bedeutet hier nicht nur auf die Knie, sondern er fiel aus seinem Gesicht mit dem Gesicht direkt zur Erde. In der anderen Parallelstelle heißt es, in Matthäus 8, Vers 2, dass er ihn bei dem niederknienden Niederfallen Herr nannte. Und damit brachte der Kranke jetzt zum Ausdruck, du bist der Herr. Ich habe Ehrfurcht vor dir. Tue, was du willst. Jetzt oder nie. Die vierte Aufforderung ist die Demut des Aussätzigen. Was sagt er hier nochmal in Vers 40? Ich will geheilt werden, komm, ich bin krank, komm, mach schon, Jesus. Ich weiß, dass du es kannst, ich will. Was sagt er? Wenn du willst. Ist das nicht unglaublich? Heile mich, aber nur, wenn du es willst. Wenn es nach deinem Plan ist. Ich brauche Hilfe, ich will geheilt werden. Und wenn du nicht willst, dann ist es trotzdem auch dein Wille. Was für eine Demut, eine Hingabe. Denn ihm kam es nicht darauf an, was er wollte, sondern ihm war viel wichtiger, was der Herr wollte. Hört sich nicht so an, wie wir es heute in der Welt überall sehen. Wie wir es immer wieder hören. Das muss Gottes Wille sein. Ich bin überzeugt davon, dass es Gottes Wille ist. Ich meine, wenn es sich gut anfühlt, wenn du die Person liebst, mach es einfach. Das ist bestimmt Gottes Wille. Ich bin ganz sicher, dass du nicht krank werden musst. Ich meine, wir müssen doch alle gesund sein. Es ist Gottes Wille. Um welchen Willen geht es in deinem Leben? Was ist die Frage, die du dir stellst in den Problemen deines Lebens, in den Krankheiten, in der Sünde, in der du kämpfst, wie du damit umgehst? Wem folgst du nach? Der Aussätzige, Demütige, der sich hier in die mächtige Hand Gottes. Und es ist so spannend, wenn ihr euch das vorstellt, wie er auf dem Boden liegt, mit seiner Nase direkt im Sand, in dem Bewusstsein, ich bin nur Staub, wie wir es gelesen haben, auch in Psalm. Und zu Staub werde ich zurückkehren, ich bin nichts und du bist alles. Wenn du willst, kannst du aus dem Nichts etwas zu deinem Wohlgefälligen formen. Und die fünfte Aufforderung ist der Glaube des Aussätzigen. Der Aussätzige fügte noch hinzu, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Du alleine kannst reinigen. Du, ich weiß es. Ich glaube daran. Ich halte daran fest. Du kannst alles machen. Die Priester konnten nur einen Menschen reinsprechen. Aber Jesus hatte die Autorität und die Macht, dich reinzumachen, dich zu retten. Es ist der Glaube an den einen Retter Jesus Christus. Haben wir diese Herzenshaltung wie dieser Aussätzige hier? Es ist diese Herzenshaltung, die wir vermitteln und in unseren Menschen, mit denen wir Kontakt haben, hervorrufen sollen? Kommst du zum Herrn, weil du weißt, er alleine kann retten, er alleine kann heilen, er alleine kann uns befähigen, ihm nachzufolgen? Es ist deine Not, die dich immer wieder zu Jesus treibt, weil du erkennst, dass du es nicht schaffst. Und es ist die Anbetung, die dich zum Herrn führt, weil du weißt, er alleine kann es schaffen und deswegen gebührt ihm alle Ehre. Ist das deine Gesinnung, wenn du mit anderen Menschen redest, wenn du andere Menschen zum Herrn führst, oder ist es immer nur dein Bestreben, alle selber zu retten? Oder sagst du, wenn Jesus will, kann er jeden retten? Und dafür gebührt ihn alle Anbetung. Denn sein Wille geschehe wie im Himmel, so auch auf Erden. Amen. Und so liegt nun dieser Aussätzige hier vor Jesus mit der hoffnungsvollen Erwartung des Glaubens. Und es bringt uns zu unserer zweiten Wahrheit aus diesem Text über die Macht Jesu, die Wirkung des Evangeliums. Also habt ihr es nochmal vor Augen, der Leprakranke hier in der Mitte von den Menschen, okay? Liegen vor Jesus, vorbeigeschlichen an allen. Und die alle dann gedacht haben, als sie den Aussätzigen gesehen haben, oh, ist der vollkommen durchgedreht? Er geht hier zu Jesus. Nicht ihn anstecken. Der soll uns doch heilen. Ist der verrückt? Steinigt ihn. Was sagt uns Gottes Wort in Lukas 5, 31? Nicht die Gesunden brauchen einen Arzt, sondern wer? Die Kranken. Was sagt uns 1. Korinther 27 bis 29? Das Törichte der Welt hat Gott auserwählt, um die Weisen zu Schanden zu machen. Und das Schwache der Welt hat Gott erwählt, um das Starke zu Schanden zu machen. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt. Und das, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist, damit sich vor ihm kein Fleisch rühme. Leute, deswegen ist der Herr gekommen. Deswegen ist Jesus in diese Welt gekommen. Er will das Verachtenswürdige retten. Solche, die anerkennen, dass sie nichts sind. Die erkennen, dass sie todkrank sind. Die erkennen, dass sie Sünder sind. Die erkennen, dass sie verloren sind. Und alleine daran nichts tun und ändern können. Warum? Damit sich kein Fleisch vor ihm rühme, sondern alles Fleisch Jesus rühmt. Denn warum gebührt ihm alle Ehre? Denn sein Evangelium ist heute noch wirksam. Und so stellte die Reaktion Jesu hier in diesem Abschnitt, in Vers 41, alles in den Schatten, was vorher gewesen war. Und Jesus, in Vers 41, war innerlich bewegt. Auch nur dazu stehen zu bleiben. Emotional bewegt. Bis tief in das eigene Mark und Bein sah er hier diesen Todkranken vor sich. Aber nicht aus Mitleid, sondern er fühlte mit diesem Todkranken und verband sich mit ihm. Leute, wenn sich unsere Kinder schlimm verletzen oder schwer erkranken, was würden dann viele Eltern am liebsten tun, wenn sie ihr Kind dann sehen mit den ganzen Schläuchen, die Verletzung oder die Krankheit auf sich zu nehmen, oder? Wenn ich nur irgendwie das austauschen könnte. Weil sie so tief mitfühlen, dass sie lieber das selber aufnehmen, als das Leid bei dem Kind zu lassen. Genau so fühlte hier Jesus. Er wollte es auf sich nehmen. Aber lass uns noch einen Schritt zurückgehen, okay? Lass uns noch einen Schritt zurückgehen, um dieses Gefühl Jesu ganz zu begreifen. So wichtig. Denn so muss es Jesus sich gefühlt haben, oder? Als er vom Himmel hinabschaute auf seine Schöpfung, neben seinem Vater, vor seiner Fleischwerdung, hinunterschauend auf seine Schöpfung. Und was sah er? Die Erde erfasst von Sünde, stinkend, verloren, Tag ein, Tag aus. Trachten allein nach was? Nach dem Bösen. Doch was tat der Herr? Philipper 2, 6 bis 8, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie ein Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst und nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen und in seiner Entäußerung, in der äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Leute, das ist unser Herr. 2. Korinther 5, 21, den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. 2. Korinther 8, 9, denn ihr kennt ja die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, obwohl er reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Das ist unser Retter und Herr. Und er streckte seine Hand aus hier in diesem Vers in Markus 1, rührte ihn an und spricht: Ich will, sei gereinigt. Was für ein Augenblick! Was für ein Schock muss es gewesen sein für das ganze Volk. Hört ihr das Raunen der Menschenmengen? Denn viele haben bestimmt gedacht, nein, nicht anfassen. Wie kann er es wagen? Das Gesetz sagt, nicht anfassen. Die Pharisäer haben bestimmt gesagt, lass uns loskommen von diesen. Er hat sich verunreinigt. Weg von diesen. Frage ist, hatte sich Jesus sie verunreinigt? Hat er gegen das Gesetz gehandelt? Und man könnte jetzt in eine Riesendebatte mit den Kommentatoren einsteigen. Doch lasst uns hier zwei fundamentale biblische Wahrheiten anschauen, die uns als Vorbild dienen, wie wir handeln sollen und die uns auch diese Berührung hier im Angesicht der ganzen Schrift erklären. Und die erste Wahrheit ist hier die Barmherzigkeit Jesu. Was sagte Jesus selber, wenn ihr dahin blättern könnt, in Matthäus 9, 13? So ein wichtiger Vers zu verstehen. Selber Jesus hat es schon so klar gemacht. So klar verkündigt, was er wollte. Da sagt er in Matthäus 9, 13, geht aber hin und lernt, was es heißt. Ich will Barmherzigkeit und nicht Opfer. Denn ich bin nicht gekommen, Gerechte zu berufen, sondern Sünder zur Buße. Denn die Pharisäer ging es mehr um Opfer, mehr um das Gesetz, als um die Seele des Menschen. Doch Jesus ging es alleine um die Seele des Menschen in Übereinstimmung mit Gottes Wort. Der Puritaner Thomas Watson macht es einmal so klar, wenn er sagte, Gott ist bereit dazu, begnadigen als zu bestrafen, denn er ist barmherzig. Ich meine, was muss der Leprakranke gefühlt haben, oder? Er hat mich angefasst. Seit Jahrzehnten hat ihn keiner berührt. Keiner. Keine Zärtlichkeit, keine Umarmung, nichts. Und jetzt kommt Jesus. Er hätte doch nur was sagen müssen, wie er es vorher gemacht hat. Warum hat ihn angefasst? Und damit wollte Jesus eine ganze Barmherzigkeit zur Schau stellen. Denn Barmherzigkeit bedeutet, nicht erhaben zu bleiben über die Person, sondern Barmherzigkeit im Kern bedeutet, dass du dich selbst erniedrigst, zu der niedrigen Person dich herunterbeugst, dich mit ihr verbindest, um sich dieser Person so anzunehmen und sie dann aufzurichten. Das war Barmherzigkeit. Jesus berührte den, den niemand berühren durfte. Er tat das, was keiner tun wollte. Er heilte den, der unheilbar war. Und er hatte keine Angst vor den Menschenmassen, vor den Pharisäern, weil ihm das Ansehen der Person war ihm egal. Das ist so wichtig für uns. So eine wichtige Lektion für uns. Denn wie begegnest du den Sünder? Begegnest du ihn als erhabener Christ? Ja, vielleicht schon 30 Jahre mit dem Herrn? Oder begegnest du ihn auch als Sünder, der durch Christus gerettet wurde? Gehst du auf seine Stufe in Barmherzigkeit oder bleibst du erhaben? Die gleiche Frage, weil wir immer sagen, nein, wenn ich einen Ungläubigen zutraue, dann bin ich immer barmherzig oder gnädiger. Wie begegnest du deiner sündigen Schwester am Herrn? Wie begegnest du deinem sündigen Bruder im Herrn? Wie begegnest du deinem sündigen Ehepartner im Herrn? Als erhabener Superchrist? Oder in aller Barmherzigkeit wie Jesus selbst? Wenn wir Menschen wegen ihrer Sünde richten, ist das einfach nur Selbstgerechtigkeit und Heuchelei. Und John MacArthur macht hier so deutlich, solche, die am weitesten entfernt sind, barmherzig zu sein, sind auch am weitesten entfernt, Barmherzigkeit zu empfangen. Die Gerechtigkeit also, die dich dazu antreibt, Menschen in ihrer Sünde zu helfen, das ist die Gerechtigkeit und die Barmherzigkeit Jesu. Und denn was befiehlt uns Gottes Wort? Lass uns reinschauen und hör zu. Kolosser 3, 12 bis 13, so deutlich. So zieht nun an, als Gottes Auserwählte, Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Langmut, ertragt einander und vergebt einander, wenn einer gegen den anderen was zu klagen hat, gleich wie Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Es ist die bedingungslose Barmherzigkeit und die Demut unseres Herrn und Retters als das größte Vorbild für unser Leben und immer in Verbindung mit Gottes Wort, der einen Wahrheit. Und das zweite fundamentale Beispiel oder die Wahrheit, die wir hier sehen, seine Fähigkeit. Schaut mal rein, Vers 41. Er war innerlich bewegt und streckte seine Hand aus, rührte ihn an und spricht zu ihm, ich will, sei gereinigt. Und dann Vers 42. Und sogleich wich der Aussatz von ihm und er war gereinigt. Ist das nicht schön? Jesus spricht, ich will, sei gereinigt, sei wiederhergestellt, sei heil. Und es geschah. Unmittelbar. Keine Heilung über 4 Tage. Ja, heute zahlen, morgen die Heilung. Oder in 3 Wochen, wenn du dich gut glaubst. Passiert es vielleicht gar nicht. Sondern der todkranke Leprakranke war 100% gesund. Stellt euch die Beulen, die faulige, ledrige Haut, vielleicht hat er schon alle Finger verloren, die stinkende, ledrige Haut, alles war weg. Alle Gebrechen, alle Knochen, alle Wunden, alle Tumore, alles war weg. Er war rein. Gott spricht und es wird. Stell dir vor, du wärst der Leprakranke gewesen. Vorher ohne Hoffnung, jetzt frei. Ohne Heilung vorher, jetzt gesund. Ausgeschlossen, jemals wiederhergestellt zu werden, jetzt wieder in der Gesellschaft. Tot, jetzt lebendig. Was für ein Moment in deinem Leben. Das ist die Wirksamkeit des Evangeliums, auch heute noch. Was sagt 2. Korinther 5,17? Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles was? Neu geworden. Alles ist neu. Leute, glaubst du der Wirksamkeit des Evangeliums? Es ist das, was dich vorantreibt, in dem Bewusstsein, Gottes Wort wirkt. Es ist lebendig. Dort, wo Jesus wirkt und wirken will nach seinem Willen. Oder bist du antriebslos, weil du Jesus Wort nicht mehr siehst und einfach merkst, dass du schon so lau geworden bist. Doch Jesus ist barmherzig und fähig, allein fähig, alle zu retten, die er will. Doch hier bleibt Gottes Wort auch nicht stehen. Und das führt uns zu unserer dritten Wahrheit über die Macht und Autorität Jesu, die Aufforderung des Evangeliums in Verse 43 und 44. Also zuerst muss eine Begegnung mit dem Evangelium stattfinden, damit das Evangelium auch wirksam werden kann. Doch wenn diese Wirkung nach Gottes Willen und Allmacht stattgefunden hat, gibt es immer, immer auch eine ganz klare Aufforderung. Immer. Die wir auch in diesem Text sehen. Denn auf einmal änderte sich hier in Markus 1, am Ende von Kapitel 1, komplett die ganze Stimmung. Und in Vers 43 heißt es dann, und Jesus ermahnte ihn ernstlich und schickte ihn sogleich vor. Was war passiert? Warum ermahnst du ihn jetzt ernstlich und schickst ihn weg? Weil dieses Ermahnen hier war ein ernstes Ermahnen. Die griechische Wurzel kommt sogar vom Schnauben. Ein verärgertes Geräusch. Leute, denkt nicht an die Geräusche, die eure Kinder machen im Zorn oder die ihr macht manchmal, ja? Sondern es ist hier der heilige Zorn, Jesu gemeint. Über einen starken Unmut über irgendetwas. Und dieses Austreiben oder dieses Wegschicken heißt auch austreiben oder rausschmeißen. Was war passiert? Leute, glaubst du daran, dass Jesus die Herzen der Menschen kennt? Genauso wie er dein Herz kennt, jede Ecke, jeden Gedanken, alles. Christus sieht alles. Alles, was ein Mensch tun wird. Denn dieser ehemals Aussätzige will allen Menschen erzählen, sehen wir gleich, was passiert war. Er war so erfüllt, um es allen zu erzählen, wie er geheilt wurde. Und ich sag dir alle, hä? Was so falsch daran? Der Punkt ist, er will es so machen, wie er es wollte und nicht wie Jesus es wollte. Denn was wird schon in den Abschnitt davor klar? Jesus wollte nicht erkannt oder bekannt werden als der Wunderheiler, sondern er wollte bekannt werden als der Erlöser von Sünde und Tod. Ihm ging es nicht um eine äußere Reinigung, sondern es ging ihm um die Umwandlung des Herzens. Er wollte bekannt werden durch das Wort Gottes, was wirksam ist und fähig ist, den Menschen im Inneren vor dem Fluch der Sünde zu befreien für eine ewige Errettung. Nicht als der Heilungsprozess im Augenblick, sondern eine ewige Errettung. Ich meine, stellt euch mal das evangelistische Traktat von dem Aussätzigen vor, ja? Jesus kann heilen, hier mit einem Selfie, vorher, nachher, ja? So ist er umgegangen. Hier, Jesus, Nein. Oder Anti-Aging-Werbung wäre perfekt gewesen, oder die Haut? Nein. Das will Gott nicht. Jesus will kein kommerzielles, oberflächliches Evangelium, sondern er will eine persönliche, innige Beziehung der Buße, der Wiederherstellung und der Anbetung. Und so ermahnt Vers 4 ihn hier und treibt ihn aus. Und er geht sogar noch weiter. In Vers 44 sagt er dann, und sprach zu ihm, habe Acht, sage niemandem etwas, sondern geh hin, zeige dich dem Priester und opfere für deine Reinigung, was Mose befohlen hat, ihnen zum Zeugnis. Jesus sagt hier, sag es niemandem, kein Wort, sondern gehorche mir, gehorche Gottes Wort, genau wie ich es dir jetzt sage. Denn das ist die erste Aufforderung des Evangeliums an jeden von uns. Was ist es? Gehorsam. Gehorche mir und meinem Wort. Und dieser Gehorsam, den Jesus hier forderte in Vers 44, sind mit drei Befehlen. Geh, zeige dich den Priestern und warum? Opfere für deine Reinigung, was Mose befohlen hatte, ihnen zum Zeugnis. Der ehemals Aussätzige musste zuerst von den Priestern als rein befunden werden, was eine Wiederherstellung in die Gesellschaft bedeutete, wie Gottes Wort in 3. Mose 14, das Kapitel danach, ganz klar beschrieb, mit einer 8-tägigen Reinigung, wie wir es gesehen haben, eingeschlossen sein und so weiter und so fort. Und Jesus bestätigte hier nicht das oberflächliche, heuchlerische Tun der Priester und Pharisäer, sondern er wollte treu zu den Anforderungen des Alten Testaments sein, denn er war nicht gekommen, um das Gesetz zu zerstören, sondern zu erfüllen. Und was war hier wieder das Ziel mit dieser Anforderung, mit dieser Aufforderung Jesu an den Aussätzigen, ehemals Aussätzigen, der Gehorsam zu dem Wort Gottes. Als was? Als ein mächtiges Zeugnis vor den Leitern des Volkes. Weil immer wieder, auch als er in die Synagoge ging, man kann Jesus nicht vorwerfen, dass er sich nicht um die geistlichen Leiter gekümmert hatte. Immer wieder gab er die Chance, auch die zu erreichen, die am nächsten meinten, da zu stehen, um zu zeigen, schau dir den Leprakranken an, der ist heil. Und ihr müsst ihn als rein befinden, um zu erkennen, Jesus ist der wahre Messias. Er gab den Leitern die Chance, ihr religiöses Treiben einzustellen und endlich anzuerkennen, er ist der Sohn Gottes. Leute, es sind die Aufforderungen des Wortes. Gottes Gottes untrennbaren oder unfehlbaren Wortes. Die Aufforderungen, die untrennbar verbunden sind mit dem Evangelium. Die Aufforderungen, die an uns alle kommen. Die nicht heißen, komm und bleibe, wie du bist, sondern es heißt, wie in Philipper 3, 13, 14, ich vergesse, was da hinten ist, strecke mich aber nach dem aus, was vor mir ist. Und ich jage auf das Ziel zu, hin zum Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben in Christus Jesus. Was sind die Aufforderungen Gottes in deinem Leben? Ganz kurz, verlasse und folge nach, sowohl innerlich als auch äußerlich. Und genau das ist es, was Gott wirklich fordert. Genauso, wie er es in seinem Wort gesagt hat. Nicht, wie du es empfindest, wie es Menschen verdrehen, wie wir es uns zurechtpacken. Nicht sagen, oh, 99% Gehorsam, 1% ich, sondern 100%. Und auch dann, wenn wir fallen, wusste es Jesus schon, auch dann ist er da als dein Retter und Helfer. Kennt ihr die Frage ganz oft, die ich auch selber oft gestellt habe, als ich noch jung war im Glauben, was ist der Wille Gottes? Habt ihr schon mal gehört? Was ist der Wille Gottes? Man hört es so oft. Und irgendwann, wenn man dann im Studium der Schrift sagt man, überall der Wille Gottes. Man sagt schon manchmal, so viel, ist alles da. Ja, man sagt so, oh, also das will ich jetzt nicht so, wie Gott es sagt. Ich weiß nicht, ob ich jetzt so gehorchen will, wie Gottes Wort wirklich gesagt hat. Es geht nicht darum, herauszufinden, was der Wille Gottes ist. Der Wille Gottes ist klar. Die Frage ist, willst du gehorchen? So wie es sein Wort sagt. Denn Gott fordert von jedem Christen absoluten Gehorsam. Seine Befehle sind immer noch die gleichen. Wir wollen oft so oft nur das Gute aus Gottes Wort genießen, alles, was er zu bieten hat. Und dann bei seinen Geboten versuchen wir uns vorbeizuschlingern. Willst du ein Wohlfühl-Evangelium haben, das die Welt uns bietet, oder willst du der engen Pforte folgen in den Himmel? Was hält dich ab, Jesus ganz zu gehorchen? Was ist es, was dich abhält? Suhlst du dich noch in diesem Schlamm-Swimmingpool, um dich selber reinzumachen? Oder kommst du einfach zum Herrn, der sagt, ich will, sei gereinigt und folge mir nach? Doch überglücklich und verblendet von seiner Heilung ignoriert nun dieser ehemals Aussätzige hier in unserem Abschnitt der Aufforderung Jesu. Und es bringt uns so kurz noch zu unserem letzten Wahrheit, unserem vierten Wahrheit in dem Abschnitt, die Warnung des Evangeliums. Da heißt es in Vers 45, er aber ging und fing an, es vielfach zu verkündigen und breitete die Sache überall aus. Der Geheilte war ungehorsam, kurz. Er hat auf so wunderbare Weise die Möglichkeit, Gott zu verherrlichen, wie Jesus es gesagt hatte. Durch seinen kompletten Gehorsam. Als Zeugnis vor den Menschen und auch vor den religiösen Leitern, indem er alle anerkennen musste, Jesus ist fähig. Er ist der Messias. Doch er verbreitete die Kunde von seiner Heilung überall. Und überall meint überall. Überall. Und was folgte dann in Vers 45b? Sodass Jesus nicht mehr öffentlich in eine Stadt hineingehen konnte, sondern er war draußen an einem einsamen Ort und sie kamen von allen Seiten zu ihm. Dieser Ungehorsam schränkte den Dienst von Jesus ein, denn er konnte nicht mehr in die Städte gehen, zu den Marktflächen, in die Synagogen, sondern außerhalb an einsamen Orten. Die Frage ist, hindern wir Gottes Reich, indem wir Dinge tun, wie wir sie wollen, weil wir meinen, es ist besser so, oder folgen wir Gottes Wort, wie es wirklich befohlen hat? Was sagt Gottes Wort so klar in Matthäus 7, 21 bis 23? Nicht jeder, der zu mir kommt, Herr, Herr, ruft, wird in das Reich Gottes hineinkommen, sondern wer den Willen meines Vaters tut. Gott will Gehorsam, so wie er es gesagt hat. Nicht wie du, die Welt, deine Gefühle oder irgendjemand meint, besser zu wissen, sondern allein sein Wort. Und Georg Müller bestätigt dann so klar, und so wunderbar, wir sind niemals Verlierer, wenn wir Gottes Willen tun. Und John MacArthur ergänzt hier, Gottes Wille kommt im Leben des Gläubigen vielleicht nicht in Perfektion zum Ausdruck. Und doch ist es die Ausrichtung des Lebens. Es ist Gottes Wille. Wir müssen im Gehorsam wandeln, ansonsten gibt es eine klare Warnung des Evangeliums. Die Frage ist also an dich, hat eine Begegnung mit dem Evangelium im Herzen stattgefunden? Bist du dem Ruf des Evangeliums in deinem Leben gefolgt? Siehst du die Wirksamkeit des Evangeliums in deinem Leben, indem du anerkennst, Jesus Christus ist der alleinige Retter von aller Unreinheit, von aller Ungerechtigkeit und aller Sünde. Nur ihm allein gebührt die Ehre, denn er alleine kann reinmachen. Er alleine kann retten. Sein Wort ist lebendig und wirksam. Folgst du Jesus? Folgst du seinen Aufforderungen? Bist du gehorsam oder noch in diesem Verschmutzen verloren bist? Sünde, weil du einfach nicht anerkennen willst, dass du Sünder bist, dass du verloren bist und dass du Hilfe brauchst. Also komm zum Herrn. Und er sagt, ich will, sei gereinigt. Und dann folgen die klaren Aufforderungen an dich, wenn du ihm nachfolgst. Die sagen, glaube, folge nach, bekenne und gehorche. Aber nicht nur an dem Tag deiner Bekehrung, den 4 Wochen des Schwebens, sondern auch dann, wenn es in die Täler geht, wo Schmerz, Anfechtung kommt, auch dann zu sagen, glaube, gehorsam, bekennen, gehorchen. Lass mich schließen mit den Worten von Charles Spurgeon, der uns so eindringlich die Pracht und Herrlichkeit des Werkes am Kreuz verdeutlicht, damit auch wir verstehen, warum wir den einen Retter ganz nachfolgen wollen. Das sagte er so eindringlich. Ihm, Jesus, wurde der Umhang der Ehre entrissen, bis er ganz bloß war. Und dann wurde er ans Kreuz genagelt. Dort entäußerte er sich selbst, um sein Blut zu vergießen, indem er sich für uns alle dahingab. Dann legte er sich in ein geliehenes Grab. Ach, wie sehr hat sich unser Erlöser erniedrigt. Wie können wir also stolz sein? Stehe vor dem Kreuz und zähle die Blutstropfen, mit denen du gereinigt wurdest. Sieh die Dornkrone und seinen durchpflügten Rücken. Sieh die Hände und Füße durchbohrt mit rauem Metall, verachtet und verlacht von den Menschen. Sieh die bitteren Schmerzen und den Todeskampf. Höre auf den schaurigen Aufschrei. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wenn du nicht gedemütigt wirst in der Gegenwart Jesu, dann kannst du ihn nicht kennen. Du warst verloren und nichts konnte dich retten, als allein das Opfer des Sohnes Gottes kam, um dich zu retten. Als Jesus nun bei dir stehen blieb, neige dich in aller Demut vor seinen Füßen. Denn Stolz kann niemals beim Kreuz wohnen. Lass uns also dann niedersitzen und von ihm alleine lernen. Und lass uns dann aufstehen und in der Praxis ausleben. Amen. Lass mich noch beten. Treuer Gott und Vater, wir staunen vor deinem Wort. Herr, wir danken dir für dein Wunder am Kreuz durch deinen Sohn. Herr, wenn wir den Aussätzigen sehen in all seiner Krankheit, in seiner Verbitterung und seinen Todesqualen und dann Jesus wie er rettet, sehen wir so wunderbar, wie du, Herr, in dieser Welt rettest. Denn dein Wort sagt uns so klar, dass alle, die verloren sind, geistlich tot sind und als tot umherwandeln, stinkend, blind, so wie wir auch einst waren. Und für diese bist du gekommen, für diese bist du gestorben, Herr, für mich. Und du hast meinen Platz eingenommen, meiner, der mir gebührte für meine Sünde. Herr, ich möchte dir danken dafür, dass du ein so großer Gott bist, der sich so sehr erniedrigt hat am Kreuz. Wie Spurgeon sagt, beim Kreuz kann kein Stolz wohnen. Und wir sind so oft so stolz, wie wir anderen begegnen, wie wir dir begegnen, wie wir dein Wort begegnen. Wirke an unserem Herzen, dass wir einmal mehr erkennen, wie groß dein Werk ist, dass es uns auf die Knie treibt. Aber dass es uns in uns auch Freude hervorruft über dieses Wunder der Wiederherstellung, der Heilung, der Rettung. Und dass wir hinausgehen auf die Straßen, wie es Spurgeon sagt, dass wir aufstehen und es in die Praxis ausleben. Dass wir dein Wort verkündigen und den Menschen klar machen, es gibt Rettung, es gibt Heilung. Heute noch, so wie Gott es will, nach seinem Willen, damit sich kein Fleisch rühme, sondern dir alle Ehre gibt. In Jesu Namen. Amen.